Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. CSU-Chef Seehofer hat heute öffentlich seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Auf einer Veranstaltung im sächsischen Bautzen sagte Seehofer, er werde den Parteivorsitz im kommenden Jahr abgeben. Innenminister will er aber bleiben. Der 69-Jährige wird von vielen Politikern seiner Partei für die starken Stimmenverluste bei der Landtagswahl verantwortlich gemacht.
Auch in der Stunde des politischen Rückzugs bleibt Horst Seehofer ein eigenwilliger Kopf. Dass er als CSU-Chef aufhört, sagt der Bundesinnenminister beim Besuch eines Polizeizentrums im sächsischen Bautzen. Er wolle den Weg für eine Erneuerung seiner Partei freimachen. Mit dem schlechten Landtagswahlergebnis habe das nichts zu tun. Auf einen Termin legt er sich nicht fest. Er lässt, typisch Seehofer, die Öffentlichkeit weiter zappeln.
Der Zeitpunkt wird in dieser Woche mitgeteilt. Macht man es sofort, macht man es erst in 2 Wochen und so weiter. Und das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt. Das heißt, ich übe das aus. Sonst wäre ich ja heute nicht da.
Ganz so lustig ging es gestern Abend in der Münchner CSU-Zentrale wohl nicht zu. Seehofer musste sich viel Kritik anhören. Das historisch schlechte Ergebnis bei der Landtagswahl sei die Quittung für den Dauerstreit mit der CDU über die Flüchtlingspolitik. Intern also viel Gegenwind, den man allerdings nicht nach draußen lassen will.
Wir haben gute Diskussionen geführt und alles Weitere, wie angekündigt, nächste Woche.
Dass Seehofer dann doch heute vorprescht, ein Affront gegenüber Ministerpräsident Söder. Die Präsentation seines neuen Kabinetts wird zur Nebensache, entsprechend schmallippig sein Kommentar.
Heute sind wir in Bayern.
Söder gilt jetzt als Favorit für den CSU-Vorsitz. Sein alter Rivale Seehofer bleibt aber bis auf Weiteres im Spiel.
Wie Seehofers Rückzug vom CSU-Vorsitz in Berlin gesehen wird, dazu jetzt Michael Stempfle live aus unserem Hauptstadtstudio.
Horst Seehofer spielt auf Zeit, dabei weiß auch der Innenminister, die Uhr tickt. Sein Problem, die großen Entscheidungen in der Union treffen bald andere. Die künftigen Vorsitzenden von CDU und CSU mit der Kanzlerin und dem CSU-Landesgruppenchef. Seehofer ist dann außen vor. Um den Ministerposten geht es ihm wohl nicht. Er sei oft nicht erreichbar, hört man, und überhaupt lieber in Bayern als in Berlin. Warum will Seehofer also Minister bleiben? Er will sich wohl nicht aus dem Amt drängen lassen und hofft auf einen möglichst würdevollen Absprung. Sein Vorteil? Einen natürlichen Nachfolger gibt es in der CSU derzeit nicht. Bayerns Innenminister Herrmann will offenbar nicht nach Berlin wechseln. Möglicherweise wartet Seehofer jetzt also die Wahl der neuen Vorsitzenden von CDU und CSU ab und entscheidet dann. Zurück zu Jens Riewer.
Neuer Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz soll der bisherige Vizepräsident Thomas Haldenwang werden. Das teilte Innenminister Seehofer als oberster Dienstherr heute mit und betonte, die Entscheidung sei einvernehmlich mit allen Koalitionspartnern getroffen worden. Haldenwang tritt die Nachfolge von Hans-Georg Maaßen an. Nach dessen Versetzung in den einstweiligen Ruhestand war Haldenwang zum Interimsleiter der Behörde ernannt worden.
Eher unauffällig und am Rande Thomas Haldenwang, Stellvertreter von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Nun soll er dessen Nachfolger werden. Haldenwang gilt als zurückhaltend. Ein Vorteil, sagen einige von den Abgeordneten, die die Nachrichtendienste kontrollieren.
Der Haldenwang bringt eine Menge Expertise mit. Er kennt das Bundesamt für Verfassungsschutz wirklich aus dem FF.
Herr Haldenwang ist uns als sehr nüchterner und sachlich auftretender Beamter aufgefallen. Und ich glaube, genau das ist das, was jetzt der Behörde auch gut tut, dass man rauskommt aus diesen schwierigen Fahrwassern.
Nach den umstrittenen Äußerungen seines Vorgängers Maaßen, etwa zu angeblich linksradikalen Kräften in der SPD, soll Haldenwang nun Ruhe in den Inlandsgeheimdienst bringen. Keine ganz leichte Aufgabe. Schwerpunkt seiner Arbeit bleibt ganz sicher die Verhinderung von islamistischen Anschlägen, wie etwa in Köln-Chorweiler Mitte dieses Jahres. Eine Position muss Haldenwang beim Thema AfD finden. Soll die Partei wegen mutmaßlich verfassungsfeindlicher Tendenzen beobachtet werden? Die Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern wollen bis Ende des Jahres darüber entscheiden. Die Linkspartei hält Haldenwang für eine Fehlbesetzung.
Weil er jahrelanger Gefolgsmann von Herrn Maaßen war, alles mitgetragen hat, was er auch an Fehlern gemacht hat. Und deshalb ist er für einen Neuaufbruch an der Spitze des Verfassungsschutzes, der notwendig ist, aus meiner Sicht nicht geeignet.
Am Mittwoch soll das Kabinett über die Personalie Haldenwang beraten.
Vor dem Oberlandesgericht Stuttgart hat der Prozess gegen einen mutmaßlichen Unterstützer der Terrormiliz IS begonnen. Er soll 2017 einen Anschlag mit einem LKW auf eine weihnachtliche Eislaufbahn in Karlsruhe geplant haben. Die Verteidigung wies die Vorwürfe zurück. Sie würden auf fragwürdigen Aussagen eines V-Mannes beruhen. Ob dieser auch im Prozess gehört wird, ist noch unklar.
Die Bundestagsverwaltung in Berlin fordert von der AfD eine Stellungnahme zu einer möglicherweise illegalen Parteispende aus der Schweiz. Der Fall war gestern nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung bekannt geworden. Die Bundestagsverwaltung verwies darauf, dass Parteispenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union grundsätzlich nicht angenommen werden dürften. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel, an deren Wahlkreis die Spende gegangen war, weist jede Verantwortung von sich. Das Geld hat die Partei bereits zurückgezahlt. Wer darf Geld an Parteien spenden und wann sind finanzielle Zuwendungen illegal? Die wichtigsten Fragen zum Thema Parteispenden beantworten wir auf tagesschau.de. Außerdem neue Recherchen, von wem in der Schweiz die Spende an die AfD gekommen ist. Heute vor 100 Jahren ist in Deutschland das Frauenwahlrecht eingeführt worden. Bei einem Festakt in Berlin würdigte Kanzlerin Merkel den Schritt als grundlegend für die Demokratie. Es bleibe aber noch einiges zu tun. Merkel forderte einen gleichen Anteil von Männern und Frauen in politischen Ämtern und Parlamenten.
Gute Stimmung zum Jubiläum. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Beim Festakt im Deutschen Historischen Museum sind vor allem Frauen im Publikum. Kanzlerin Merkel betont, in Sachen Gleichberechtigung sei zwar noch einiges zu tun, es gäbe aber auch Erfolge.
Niemand lacht ein junges Mädchen heute mehr aus, wenn es sagt, dass es später einmal Ministerin oder sogar Bundeskanzlerin werden will.
Lange hatten Frauen im Kaiserreich für ihr Wahlrecht gekämpft, vergebens. Nach dem Ersten Weltkrieg dann die epochale Wende in Deutschland. Philipp Scheidemann ruft die Erste Republik aus. 3 Tage später beschließt die Regierung, dass Frauen ab sofort wählen dürfen. Ihr Anteil in der ersten Weimarer Nationalversammlung rund 9%. Knapp 31% beträgt der Frauenanteil jetzt im Bundestag. Zu wenig, meint die Justizministerin und bringt eine Wahlrechtsänderung ins Spiel.
Das ist in vielen europäischen, aber auch außereuropäischen Ländern mittlerweile fast Normalität, solche Gesetze zu haben, die im Wahlrecht Frauen stärker fördern.
Denkbar sei etwa die Vorgabe an die Parteien, ihre Wahllisten paritätisch zu besetzen. Die FDP hat verfassungsrechtliche Bedenken.
Wir haben den Grundsatz der gleichen, freien und geheimen Wahl. Eine entsprechende Einschränkung und Quotierung halte ich nicht mit dem Grundgesetz, den Wahlrechtsgrundsätzen, für vereinbar.
Kanzlerin Merkel forderte heute keine Wahlrechtsänderung, aber Parität in allen Bereichen müsse das Ziel sein.
Die Bundeswehr leitet in den kommenden 8 Monaten die militärische EU-Ausbildungsmission im afrikanischen Mali. Bei einer Zeremonie in der Hauptstadt Bamako übernahm Brigadegeneral Miro das Kommando über die etwa 600 Mann starke Truppe. Die Europäische Union bildet die Armee des Landes seit 2013 im Kampf gegen den Terror aus. Verteidigungsministerin von der Leyen sagte, es sei im europäischen Interesse, für Sicherheit und Stabilität in der Region zu sorgen. Bei einer Libyen-Konferenz im italienischen Palermo versucht die internationale Gemeinschaft heute und morgen eine Friedenslösung für das ölreiche Bürgerkriegsland zu finden. Libyen liegt im Norden Afrikas. Seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi im Jahr 2011 ist das Land weitgehend ohne staatliche Autorität. Viele Gruppierungen ringen um die Macht. Es gibt eine international anerkannte Regierung sowie eine Gegenregierung samt eigenem Parlament. Für Flüchtlinge, die per Boot nach Europa wollen, ist Libyen ein vielgenutztes Transitland.
2 Meter hohe Wellen, rauer Wind, keine Flüchtlingsboote weit und breit. Aus Sicht von Libyens Küstenwache allerdings liegt das nicht nur am Wetter. Italien hat sie mit 7 neuen Booten ausgestattet, besser ausgebildet. 13.000 Flüchtlinge mit dem Ziel Europa haben sie in diesem Jahr schon aus dem Meer geholt.
We send with them a message.
Wir senden damit eine starke Botschaft. Das war's. Versucht es nicht noch einmal. Ihr verliert nur Zeit und Geld. Die libysche Küstenwache fängt euch ab und bringt euch zurück. Eine Hiobsbotschaft für Flüchtlinge, die in Libyen gestrandet sind. Hunderttausende sollen es sein. In diesem Gesundheitszentrum des Flüchtlingshilfswerks hoffen sie auf medizinische Hilfe. Viele sind schlecht ernährt, schwach, krank. Ärzte behandeln hier bis zu 300 Patienten täglich, Tendenz steigend. Oft sind sie hoffnungslos überfordert. Ich schäme mich manchmal, weil ich den Patienten nicht helfen kann, obwohl sie dringend Hilfe brauchen. Aber meine finanziellen Mittel sind begrenzt, meine Hände gebunden. Libyens Küstenwache dagegen setzt auf Härte und Hightech. Mit der neuen Flotte sei ein Ende der Flüchtlingskrise nah. Der Preis dafür ist hoch. Ärzte berichten uns gegenüber von katastrophaler Hygiene in den Flüchtlingslagern, grassierenden Krankheiten, ja, auch Folter und Misshandlungen. Drehen dürfen wir dort nicht. Die Kontrolle liegt bei kriminellen Banden. Eine brutale Form der Abschreckung, die Menschenrechtler scharf verurteilen.
Nach dem Einsatz einer Spezialeinheit der israelischen Armee im Gazastreifen ist der Konflikt mit der dort herrschenden radikal-islamischen Hamas erneut eskaliert. Militante Palästinenser feuerten mehr als 80 Raketen und Mörsergranaten auf Israel ab, wie die Armee mitteilte. Kampfjets hätten daraufhin Ziele im Gazastreifen angegriffen. Nach palästinensischen Angaben starben dabei 2 Menschen. Gestern waren bei einer verdeckten israelischen Militäraktion im Gazastreifen 7 Palästinenser und ein Israeli getötet worden. In Afghanistan haben die Sicherheitskräfte zunehmend Probleme, die Angriffe der radikal-islamischen Taliban abzuwehren. Die Regierung kontrolliert nach Angaben des Militärs nur noch rund die Hälfte aller Bezirke des Landes. Bei Gefechten und Anschlägen starben allein im November bereits mehr als 100 Menschen. In Kabul gab es heute bei einem Selbstmordanschlag mindestens 6 Todesopfer und 20 Verletzte. Im US-Bundesstaat Kalifornien ist die Zahl der Opfer der verheerenden Waldbrände auf mindestens 31 gestiegen. Mehr als 200 Menschen werden noch vermisst. Tausende Häuser wurden von den Flammen zerstört. Die Waldbrände zählen schon jetzt zu den schlimmsten Katastrophen in der Geschichte Kaliforniens. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht. Mehr als 8000 Feuerwehrleute kämpfen im Norden und Süden des Bundesstaates gegen 3 große Flächenbrände. Im südkalifornischen Malibu fielen den Flammen auch die Villen mehrerer Prominenter zum Opfer. Rund 700 Kilometer weiter nördlich wurde der Ort Paradise fast komplett zerstört.
Selbstgefilmte Bilder einer Familie, der es gelungen ist, der Flammenhölle zu entkommen. Ihre Heimat, die Kleinstadt Paradise im Norden Kaliforniens, fast komplett zerstört. Hunderte Menschen werden hier noch vermisst. US-Medien sprechen vom größten Flächenbrand in der Geschichte des Bundesstaates. Zeitgleich zum sogenannten Campfeuer im Norden, Wütenfeuer im Süden. Im ganzen Staat mussten Hunderttausende ihre Häuser verlassen. Präsident Trump macht schlechtes Forstmanagement für die Brände verantwortlich und droht Kalifornien damit, Bundesmittel zu streichen. Der Gouverneur protestiert. Wir können durch alles nur erdenkliche Forstmanagement den Klimawandel nicht stoppen. Die, die das leugnen, tragen definitiv zu den Tragödien bei, die wir jetzt erleben und in den nächsten Jahren immer wieder erleben werden. Viele Menschen sind auf staatliche Hilfen angewiesen. Sie haben alles verloren. Und die Gefahr ist nicht vorbei. Starke Winde fachen die Flammen immer wieder an.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 13. November.
Regen zieht von Nordwest nach Südost. Die Luft, die dahinter zu uns strömt, ist nicht mehr ganz so mild. In der Nacht regnet es von Nordwesten über die Mitte bis in den Nordosten mitunter kräftig. Trocken bleibt es zwischen Brandenburg und Bayern. Am Tag von der Mitte bis in den Südosten dichte Wolken, gebietsweise regnet es. Von Westen und Nordwesten eine Mischung aus Sonne und Wolken. Vor allem im Norden fallen Schauer. In der Nacht 12 bis 0 Grad, am Tag 8 Grad in der Oberpfalz, 16 Grad am Oberrhein. Am Mittwoch hält sich im Süden und in der Mitte gebietsweise Nebel, sonst ist es oft sonnig, über den Norden und Nordosten ziehen zeitweise dichte Wolkenfelder. Am Donnerstag und am Freitag ruhiges Hochdruckwetter, abseits zäher Nebelfelder viel Sonnenschein.
Um 22.15 Uhr hat Ingo Zamperoni diese Tagesthemen: Meister der Wendungen, Horst Seehofers langsamer Rückzug und Geschlechtergerechtigkeit, Frauen aus drei Generationen erzählen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.